Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du hier zuhörst oder zuschaust. Und heute geht es um Psychotherapiesitzung. Stell dir vor, du sitzt da oder vielleicht auch nicht, sondern jemand anderes und der Therapeut oder die Therapeutin sitzt dann nicht mehr mit dem Block und tippt oder schreibt da was auf, so wie ich das auch viele Jahre gemacht habe und auch immer wieder noch ab und an mache, sondern guckt dir wirklich in die Augen. Das klingt so selbstverständlich, aber das ist es eigentlich noch gar nicht, weil viele Psychotherapeuten, egal ob jetzt psychologische oder ärztliche Psychotherapeuten in Deutschland, verbringen einen großen Teil der Arbeitszeit mit der Dokumentation. Und meistens ist es so, wenn man da mittippt, solche Notizen, die muss man dann ja auch nochmal irgendwo in einen Computer übertragen. Das heißt, da geht extrem viel Zeit bei drauf. Und mein heutiger Gast hat sich genau das zur Aufgabe gemacht. Er möchte Zeit zurückgeben und zwar mit künstlicher Intelligenz. Und das will er mal so machen oder das machen sie so, dass es datenschutzkonform durchdacht ist. Und sie haben gerade dafür erst den Digital Health Award oder Digital Award Gesundheit 2026 gewonnen. Schön, dass du da bist, lieber Manuel.
Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Nochmal deinen ganzen Namen zu sagen und ich freue mich auch, dass du da bist. Dein Name ist Manuel Gremlewski, habe ich das richtig gesagt?
Ja, fast. Gremlewski.
Gremlewski, okay.
So wie man es liest, aber es ist dann doch verwirrend oder auch schwierig auszusprechen.
Genau, du bist in einem Berliner Startup. Ihr habt KI-gestützte Software für Psychotherapeuten entwickelt und ihr automatisiert die Dokumentation in den Praxen. Ich habe mich da im Vorwege natürlich damit ordentlich befasst und was mir dabei aufgefallen ist und was, glaube ich, viele Kolleginnen auch von mir sagen, da wird ja was gespeichert. Und ich habe gelesen, ihr habt eine Null-Speicher-Architektur. Lass uns da mal gleich reinstarten. Was bedeutet das?
Ja, gerne. Es sind natürlich sehr sensible Inhalte, die man da in einer psychotherapeutischen Behandlung teilt, sei es Emotionen, sei es irgendwas Erlebtes, manchmal auch Gewalttaten oder Straftaten oder dergleichen. Und deswegen muss natürlich Datenschutz sehr hoch sein. Die Speicherung von Daten ist natürlich immer eine Herausforderung und die Verarbeitung.
Ja.
Deswegen haben wir gesagt, geben wir verschiedene Optionen. Und das ist im Standard ist es so, dass die Daten zwar, das heißt, die Psychotherapeuten sprechen mit ihren Patienten, das Ganze wird aufgenommen als Audiodatei und diese Audiodatei wird transkribiert, zu Text umgewandelt. Und diese Verarbeitung, die findet auf unseren Servern statt. Und sobald quasi daraus die Zusammenfassung erstanden ist, also das Sitzungsprotokoll, was die Therapeuten quasi benötigen, werden die Rohdaten wieder gelöscht. Das heißt, die eigentliche Audiodatei und das Transkript, die eigentlichen Rohdaten, die werden dann quasi direkt wieder gelöscht im Standard. Und das ist so gesehen die Nullspeicherarchitektur. Da gibt es noch verschiedene Abstufungen, in dem Sinne, dass man auch sagen kann, man will zumindest den erstellten Output bis 24 Uhr vorhalten. Das gibt einem im Praxisalltag einfach ein bisschen mehr Flexibilität, beziehungsweise auch über den Verlauf quasi ablegen. Aber im Standard ist es so, dass die Daten nur für den Zeitpunkt der Verarbeitung quasi auf unseren Servern verarbeitet, zwischengespeichert werden, aber dann direkt wieder die Rohdaten von unseren Servern gelöscht werden.
Okay. Das ist sicherlich schon mal ein ganz wichtiger Punkt, den viele Therapeutinnen und Therapeuten ganz hoch und wirklich schätzen. Gleichzeitig ist das etwas, was man auch seinen Patientinnen und Patienten erstmal erklären darf und muss. Ne? Nur, also wenn ich jetzt mir an meine Therapiepatienten denke, wenn ich denen sage, passen Sie auf, wir nehmen das jetzt hier auf, was Sie jetzt sagen, kann ich mir zwei Dinge vorstellen. Erstens, der Patient hält sich zurück und viele Menschen sind traumatisiert. Also das ist so ein ganz wichtiger Punkt und das sind sehr sensible Fragen. Der Patient hält sich zurück, aber auch der Therapeut hält sich zurück, weil man ja sozusagen extrem transparent ist, auch wenn dieses Transkript da erstellt wird, sozusagen, tja, ist so gläsern. Wie reagieren da die Patienten drauf und auch die Therapeuten? Ich glaube, das sind spannende Möglichkeiten oder Ausprägungen, die du da sicherlich schon kennengelernt hast.
ist tatsächlich auch immer der allererste Punkt, der von den BehandlerInnen dann auch kommt. Da machen meine Patienten gar nicht mit, wenn da was aufgezeichnet wird und dann ist da noch KI mit im Spiel.
Genau.
Und diese Skepsis, die hatten wir natürlich am Anfang unserer Reise natürlich auch und dachten, naja, wenn die Patienten das nicht akzeptieren, dann nutzen es natürlich auch die TherapeutInnen nicht. Dann wird es natürlich auch für uns als Unternehmen nicht fliegen. Und deswegen haben wir am Anfang so Versuche gemacht und geschaut, wie ist die Akzeptanz. Und es hat sich jetzt seit damals bis jetzt auch herausgestellt, dass tatsächlich das Gegenteil der Fall ist. Die Patienten haben viel weniger Skepsis als die eigentlichen NutzerInnen von wir. Sei es jetzt, also so 5% ungefähr stimmen der Aufnahme nicht zu. Die anderen 95% stimmen tatsächlich zu. Woran das genau liegt, ist nicht ganz klar. Das kann an einem Vertrauensvorschuss sein, dass man einfach sagt, ich bin hier bei einer Fachkraft, die wird schon, wenn die sowas im Einsatz hat, was Vernünftiges rausgesucht haben, was rechtskonform ist und meine Daten vernünftig behandelt. Das kann daran liegen, dass man vielleicht auch schon 5 Monate auf dem Therapieplatz wartet und jetzt einfach sagt, gut, ich akzeptiere das Setup so, wie es ist. Kann auch daran liegen, dass ich jetzt im Privaten einfach schon Siri habe, Alexa zuhört und Instagram weiß, was ich kaufen möchte, bevor ich es überhaupt weiß. Oder aus irgendeiner Kombination. Aber tatsächlich ist die Akzeptanz auf Seite der Patienten ziemlich hoch. Ja.
Okay, und auf Seite der Therapeutinnen und Therapeuten, also unabhängig davon, dass man sagt, boah, der Patient hat da ein Problem mit, vielleicht sind es ja auch die Therapeuten, die da ein Thema mit haben.
Ja, gibt's auch, ne? Also man ist natürlich, ist es nicht ein ganz neues Thema in der Psychotherapie, ne? In der Ausbildung zum Psychotherapeuten, da wird jede Sitzung aufgenommen.
Ja.
Die wird teilweise, ja, gibt's ja auch so sogar Videomitschnitte.
Ja.
Also auch da funktioniert das. Und früher gab's das Ganze noch viel mehr. Also so ältere Therapeuten, die haben in ihren Regalen manchmal Kassetten von ihren gesamten Stunden, also hunderte von solchen Kassetten da noch zu stehen. Also es ist gar nicht so ein neues Thema, aber natürlich nichtsdestotrotz immer ein heikles Thema. Und deswegen muss man damit ja mit vielen Maßnahmen nicht dagegen arbeiten, aber tatsächlich aufklären, was nutzt man, wie verarbeitet man die Daten, wie garantiert man tatsächlich damit, dass damit kein Unfug betrieben wird. Wer sind wir als Unternehmen? Wie unterstützen wir vielleicht auch die Aufklärung zu den Patienten hin? Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wie wir so ein bisschen die Skepsis auf Seiten der Therapeuten nehmen wollen, aber gleichzeitig auch unterstützen wollen, die vielleicht Skepsis auf Seiten der Patienten zu nehmen.
Okay, lass uns mal ganz praktisch werden. Also wenn ich jetzt so daran denke, ich habe eine neue Patient, erste Stunde, wäre jetzt so mein erstes Bauchgefühl, also in der ersten Stunde würde ich das denjenigen noch nicht präsentieren, sondern ich würde erstmal Vertrauen aufbauen und vielleicht so in der zweiten, dritten Stunde damit anfangen. Ist das auch so das, was so gelebt wird, oder ist das etwas, was viele, die das VRHS nutzen, gleich wirklich ab Tag 1 dann machen? Oder ist es einfach sehr individuell?
Ich denke, es ist individuell. Das, was wir so zurückgespiegelt bekommen, ist eher, dass die Therapeutinnen das von Tag 1 dann lieber aus nutzen, um nicht so einen Bruch in dem Setup während der laufenden Therapie reinzubringen, sondern dann sagen, hier ist der Behandlungsvertrag, hier ist die Einwilligung zu VIA und hier ist noch ein Anamnesebogen. Das ist hier, das musst du alles ausfüllen. Und dann starten wir die Therapie von Tag 1 an sauber mit VIA. Und deswegen glaube ich, dass ich eher dieser erstere Case anwende.
Okay, also gleich von Anfang an aufklären mit Datenschutz und so. Und das gehört hiermit dazu. Ja, es macht Sinn. Und wie ist so die Erfahrung? Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel ein Transkript hätte von der 40-Minuten-Sitzung, habe ich, und das haben viele andere auch, immer noch mal das Bedürfnis, noch mal etwas zu ergänzen, was man an noch zusätzlichen Gedanken hat, die man nicht in diesem Gespräch explizit ausgedrückt hat. Gibt es die Möglichkeit, nachdem das Transkript erstellt worden ist, ein zusätzliches Audio einzusprechen, das kombiniert mit dem Transkript verarbeitet wird? Also du verstehst, was ich meine, also so eine Art Reflexion, Nachtrag zu der Sitzungsstunde.
Genau, wir nennen das bei uns therapeutische Beobachtung, etwas sperrig, aber es dreht sich genau darum, dass natürlich auch vieles in so einer Therapie nonverbal irgendwie passiert. Auf der einen Seite habe ich als Therapeutin irgendwelche Gedanken im Kopf, die vielleicht auch notiert werden müssen. Auf der anderen Seite beobachte ich Dinge, ne? Dass der Patient irgendwie immer Blickkontakt vermeidet, irgendwie anfängt, sich zu kratzen, wenn es um familiäre Themen immer geht oder dergleichen. Und das ist natürlich unter Umständen entscheidend und muss festgehalten werden. Weshalb ich tatsächlich zu dem, was wir per se schon aufnimmt, noch meine eigenen Beobachtungen entweder einschreiben. Ich könnte es auch mit einem Stylo auf so einem Pad während der Aufnahme tatsächlich parallel reinschreiben oder im Nachgang einfach nochmal schnell mit einem eigenen Diktat eine Minute einspreche. Und so werden quasi das Ausgesprochene als auch das Nonverbale dann tatsächlich gehalten und nichts geht verloren.
Okay, aber das heißt, man kann auch auf eurer Plattform reinsprechen, man muss nicht tippen.
So ist es. Und für die 5%, sage ich mal, ungefähr, die zum Beispiel ihre Einverständnis nicht geben, dass VR mitläuft, was natürlich Trauma erlebt, hat da einfach eine gewisse Grundskepsis zu KI etc., möchte das einfach nicht, aus welchen Gründen auch immer, was natürlich legitim ist. Ne? Kann man auch allgemein sagen, hier lasse ich VR nicht mitlaufen, sondern ich warte ab, bis mein Patient die Praxis verlassen hat, den Raum verlassen hat. Bevor der nächste Patient kommt, spreche ich nochmal ganz kurz ein Gedankenprotokoll drauf. Auch das funktioniert, dass ich dann einfach nochmal kurz sage, was waren die Themen, die besprochen wurden, was waren die Interventionen, die ich gemacht habe, was waren vielleicht die Vereinbarungen und Hausaufgaben, die wir so besprochen haben. Und dann lasse ich mir daraus, aus meinen Gedanken, kurz ein Protokoll erstellen.
Haben die Therapeuten die Möglichkeit, ihren Verlaufsberichtsstil anzupassen? Also gibt es sozusagen eine Template-Version oder wird der individuell entwickelt, weil ein Therapeut in Berlin dokumentiert wahrscheinlich, auch wenn er die gleichen Richtung, also VT oder auch Analyse oder was auch immer macht, auf eine unterschiedliche Art und Weise. Ist das machbar?
Wahrscheinlich schon innerhalb der gleichen Praxis dokumentiert
sogar das.
Therapeut A anders als B. Aber genau das ist machbar. Wir bieten so Standard-Templates an, weil sich die Standardkapitel wahrscheinlich für viele sehr ähnlich sind und gleichen. Aber man hat natürlich auch die Möglichkeit, sich eigene Templates anzulegen, von der grünen Wiese an, sich wirklich die Struktur komplett selber zu überlegen und zu sagen, was sind die einzelnen Befehle und Stil und so weiter. Was soll zusammengefasst werden? Wie soll zusammengefasst werden? Ich kann aber auch die VR-Templates nehmen und individuell anpassen, ja, nach meinen Bedürfnissen.
Habt ihr schon mal wie viel Prozent der Therapeutinnen und Therapeuten nutzen dann diese klinische Beobachtung und diese Ergänzung danach noch? Kannst du das sagen?
Ich glaube, weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube, so eine Auszüge müsste ich mal gucken, dass wir mal so eine Auswertung fahren. Aber ich denke, die meisten gehen tatsächlich nochmal drüber. Nicht jeder nutzt die therapeutischen Beobachtungen und spricht nochmal Sachen ein. Aber tatsächlich werden nochmal Anpassungen dann in dem Outcome gemacht. Das auf jeden Fall. Also eine Kombination wird es wahrscheinlich sein.
Weil eins der Vorwürfe, bezogen jetzt nicht auf Therapeutenberichte, sondern auf Arztbriefe, war ja oder ist immer noch von einigen, dann reflektiert man den Fall nicht mehr. Man nimmt nur noch das Transkript, legt es ab und denkt nicht mehr drüber nach. So, und das Risiko könnte ja dort auch bestehen. Gerade besonders in der Therapie ist es sich wichtig, nach einer Sitzung oder vor einer Sitzung natürlich mit der Frage, was ist unser Ziel dieser nächsten Stunde, sich auch nochmal Gedanken zu machen. Hast du da Erfahrung zu?
Es hat natürlich gewisse Rückkopplungseffekte, die vielfältig sind. Ähnlich wie früher, als so Google Maps kam, ne? Und dann hat man die Befürchtung gehabt, keiner kann mehr Karten lesen. Und wahrscheinlich hat man
auch
zu einem Teil verlernt, ne? Genau.
Das stimmt auch.
Und man verlässt sich mittlerweile blind auf Google Maps. Und mal gucken, was die Rückkopplungseffekte tatsächlich dann in der Therapie sein werden. Ich will nicht sagen, dass man verlernt, Protokolle zu schreiben, das bestimmt nicht. Aber es wird Rückkopplungseffekte haben. Inwieweit das dann in so einem De-Skilling-Effekt vielleicht auch landet oder im einfach akzeptieren, das muss sich noch herausstellen. Genau, ne? Und muss untersucht werden. Aber es wird wahrscheinlich auftreten zu einem gewissen Effekt.
Ja, also ganz sicher. Also wird das Einfluss haben und wenn ich daran denke, oh Gott, das ist noch eine spannende Frage, wie viele Tage ich Überstunden und unbezahlt gearbeitet habe, um VT3A und 4 Anträge zu schreiben für die Krankenkassen und ich da stundenlang an diesen Verträgen Anträgen gesessen habe. Das hat sich ja schon ein bisschen reduziert. Das war ja auch ein riesiges Geschäftsmodell früher mit den Gutachtern und dieses ganze Schreiberei. Meine Güte, können eure Transkripte, jetzt mal sagen wir mal, jemand hat 5 probatorische Stunden, man muss einen Antrag schreiben, was weiß ich, wirklich auf eine hohe Stundenanzahl von 12, 45 Stunden oder sowas. Macht ihr das auch?
Genau, das sind diese beiden Kernfeatures. Auf der einen Seite unterstützen wir quasi in der alltäglichen Dokumentation der Einzelsitzung. Und dann macht es einfach nur Sinn, dass man diesen Output dann nimmt, ne, die Sitzungsprotokolle. Und da steht ja unglaublich viel wertvolle Informationen drin und sagt, das ist jetzt der Input, um eben solche Anträge, solche Berichte zu schreiben. Sei es jetzt im Gutachterverfahren, sei es jetzt, man will einen Zwischenbericht an den weiterbehandelnden Arzt oder Hausarzt schicken, sei es einen Arztbrief. Aber man kann dann eben diese Sitzungsprotokolle nehmen, der letzten 5, der letzten 20 Sitzungen, und sagen, nimm das und schreib mir den ersten Entwurf quasi für den Antrag, für den Bericht.
Ja gut, aber dann seid ihr ja schon mehr, dann seid ihr ja ein Medizinprodukt. Ich weiß nicht, welcher Güteklasse müsstet ihr sein, wenn ihr dann ja aus den Transkripten schon Diagnosen erstellt und Therapieziele ableitet.
Ja, das ist keine Ableitung oder keine, dass wir die erstellen, sondern es ist tatsächlich auch eine Art von Zusammenfassung, dass wir sagen, wenn oben Diagnosen genannt wurden, also Input, ne, dann nimm die und dann kannst du sie auch zusammenfassen.
Okay.
Wenn oben keinerlei Diagnosen genannt worden sind, dann würde er sich auch nicht zutrauen, jetzt daraufhin einen Behandlungsplan oder dergleichen zu schreiben. Ne?
Okay, also
das nicht.
Also eure Software macht keine Diagnostik und auch keine klinische Entscheidungsunterstützung, in welche Richtung es geht.
Genau, das ist erstmal eine rein administrative KI. Wir sagen, wir unterstützen in dieser ersten Schreibarbeit, ja, sei es jetzt im Schreiben dieser Sitzungsprotokolle oder im Aufsetzen der Berichtsentwürfe, aber darüber hinaus halt eben nicht, weil letzten Endes sind die Experten auf der anderen Seite des Computers, die Therapeuten sind die Experten, kennen natürlich ihre Fälle am besten, kennen ihre PatientInnen am besten. Und wir sagen, VIA steht für virtuelle Assistenz, ja, und nicht für KI-Therapeut oder dergleichen. Das sollen mal die Therapeuten schön weitermachen. Dafür sind die ausgebildet, dafür haben die jahrelang studiert und eine Ausbildung gemacht.
Naja, also ja, das stimmt. Also, aber ich meine, es wäre ja relativ naheliegend, nicht, das sozusagen so zu erweitern. Aber jetzt sagt ihr, die Diagnostik und die Therapieempfehlungen, Ziele, die müssen nach wie vor von den Therapeuten als Input eingegeben werden. Also die Information braucht euer System, um dann einen entsprechenden Befund oder Bericht zu gestalten. Das kann ich.
Es ist naheliegend, genau, aber es ist eben noch keine Evidenz da, inwieweit KI-Tools das zuverlässig und reproduzierbar können, weshalb es so eine Sachen auch noch nicht als Medizinprodukt klassifiziert worden sind und weshalb sowas noch nicht am Markt gibt.
Ich prognostiziere, es ist alles eine Frage der Zeit und mir fallen jetzt mindestens 2 Unternehmen ein, die schon KI-basierte Diagnostik nach ICD-10 oder 11 machen. Das wäre ja eigentlich für euch perfekt, euch da anzuschließen, oder? Also sprich, also die Journey die Schnittstellen, ist ja eigentlich sehr naheliegend, oder?
Genau, das ist es. Bringen wir gerade KI sehr erfolgreich quasi in die ambulante Versorgung mit diesen beiden Kernfeatures, weil das einfach sehr greifbar ist und einen täglichen Mehrwert liefert. Keiner dokumentiert gerne, keiner schreibt gerne Berichte. Und das frisst halt einfach auch viel Zeit.
Ja.
Und deswegen, und das greift erstmal, ja, das ist unser Kerngeschäft. Aber jetzt kann man natürlich sagen, so wie du auch schon den Gedanken hast, okay, jetzt kann man natürlich jetzt noch viel mehr machen, wenn ihr das schon habt. Und das, auf die Idee kommen natürlich nicht nur du, nicht nur ich, auch unsere Kunden kommen auf, die dann erstmal so ein Gespür dafür bekommen, was kann KI hier überhaupt? Und jetzt geht's daran, tatsächlich die nächsten Schritte zu planen und zu gucken, wie weit kann man denn vielleicht auf Basis dieser ganzen Transkripte, die man hat, noch unterstützen? Ist es eine statistische Analyse, die ich mache, um einfach mal Wörter zu zählen? Wie viel hat der Patient gesprochen? Wie viel der Therapeut? Gab es an irgendeiner Stelle im Verlauf der Therapie da mal einen Switch? War da ein Schlüsselerlebnis? Wer weiß, kann man vielleicht sehr individuelle Interventionen vorschlagen? Kann man vielleicht eine Diagnostik nach ICD-10, 11 machen und so weiter und so fort? Da sind jetzt ganz viele Optionen, die sich da so auftun, ja, auf Basis unserer Kernprodukte.
Kunde, ich muss einmal kurz die Haustür aufmachen. Es hat geklingelt. Warte mal, wir machen einen kurzen Cut. Warte mal. Ist jetzt nicht der Plan gewesen. Na gut, nicht so schlimm. Schneiden wir raus. So.
Kein Problem.
Ich hatte den Schlüssel nicht benutzt. okay. Ja, machen wir nochmal kurz was haben wir da hier gemacht? So ein Marker. So. Okay. Ja, also Statistiken entwickeln aus diesen Transkripten ist natürlich auch ein tolles Feedback. Ich glaube auch in der kontinuierlichen Weiterbildung von Therapeutinnen und Therapeuten in Form von sich weiterentwickeln der Sprachkompetenzen und natürlich auch ein Feedback zu der eigenen Gesprächsführung zu bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass sogar schon in der Ausbildung zum Psychotherapeutin oder Therapeuten das unfassbar hilfreich ist. Früher haben die in so Räumen gesessen, wo so eine schwarze Wand war und da saß der Supervisor dahinter und hat denjenigen beobachtet. Mittlerweile könnte das ja auch eine KI übernehmen und sagen, Mensch, dein Redeanteil war zu hoch, du hast so viele geschlossene Fragen gestellt, du bist nicht auf den Punkt gekommen, das hast du vergessen oder was auch immer. Sprich, also als Lerntool, ja, also als Instrument, das zu nutzen, fällt mir gerade mal so ein, fände ich spannend. Macht ihr das schon?
Genau in die Richtung geht's. Man hat jetzt so gesehen, man kann einen Einblick passiv haben in diese Psychotherapie jetzt, was passiert. Also nicht, dass wir uns jetzt angucken, was wird da gesprochen oder dergleichen. Das ist alles verschlüsselt. Das sieht man nicht oder hört man nicht. Aber tatsächlich kann man sich überlegen, wie kann man die Therapeuten noch weiter unterstützen? Was kann man denen noch für Rückmeldungen, noch für Insights tatsächlich liefern, basierend auf den besprochenen? Und dazu forschen wir jetzt quasi auch mit Universitäten, um das Ganze quasi auf ein wissenschaftliches Fundament zu stellen, um dann eines Tages mal zu implementieren und noch mehr Mehrwert bieten zu können.
Ja, also im Endeffekt, wie kann sich durch diese Feedback-Schleife die sprachliche und auch die therapeutische Kompetenz erhöhen? Ich glaube, da ist unfassbar viel Potenzial, was da noch überhaupt nicht genutzt wird. Und warum ist Frau Müller nach 10 Sitzungen nicht depressiv versus wenn sie zum anderen Kollegen gegangen wäre, wäre sie immer noch depressiv. Was hat der eine Therapeut besser gemacht als der andere im Sprachstil, in der Formulierung und so weiter? Also da tun sich ja unfassbar spannende Forschungsfelder auf. Und auch diese Supervisionstätigkeit könnte sicherlich bei einer gut trainierten KI auch wieder eine Supervisor-KI für VT übernehmen. So.
Ach, ganz ja, genau. Ne? Und man kann dann auch sagen, man hat jetzt vielleicht schon 5 Sitzungen gehabt und dann geht die KI nochmal durch die Protokolle einmal durch und sieht, du hast noch gar nicht über Suizidalität gesprochen. Ja. Ist das jetzt nur was mir auffällt oder willst du es nicht mal erwähnen, lieber Therapeut? Und ich glaube, deswegen muss man gucken, dass es kann so eine Unterstützung beim Administrativen sein und das ist erstmal der Kern. Mhm. Und jetzt muss man gucken, wie kann man noch weiter unterstützen, noch mehr Mehrwert tatsächlich inhaltlicher Natur den Therapeuten bieten und dann auf solche Sachen aufmerksam machen.
Ja, letztendlich muss man sagen, klar, den Therapeuten unterstützen, aber am Ende geht es darum, dass der Patient wieder weniger Symptome hat, dass er gesund ist und dass der mit bestmöglich versorgt wird und rausgeht nach x Stunden und sagt, ja, mein Leben hat sich wirklich verändert, verbessert, wie auch immer. Und das sollte, glaube ich, eigentlich erstmal alles darauf einzahlen. Aber wenn diese Kombination da ist, ist es natürlich das, am besten.
Das ist es meistens automatisch. Tatsächlich jetzt, dass wir die Zeit sparen durch diese Automatisierung bei Doku und Berichterstellung, ist vor allen Dingen da, was wir als die Zeit ersparen, das ist nicht mal der größte Vorteil, den wir zurückmeldet bekommen, sondern das meiste, was TherapeutInnen, NutzerInnen von wir benennen, ist tatsächlich, dass sie jetzt ein ansatzweise normales Gespräch mit ihren PatientInnen führen können. Das heißt, sie brauchen nicht ständig mehr mitdenken, mitschreiben und zuhören gleich, sondern sie wissen, dass jemand dabei kann und sie können sich voll und ganz auf ihr Gegenüber fokussieren und diesen Augenkontakt, den du auch am Anfang erwähnt hast, halten. Und das melden auch die Patienten den Therapeuten zurück und sagen, du bist auf einmal viel mehr da in der Stunde. Ja. Und deswegen glaube ich, ist das immer so ein, wir unterstützen die Therapeuten, aber wer wirklich von profitiert, sind letzten Endes, glaube ich, die Patienten. Und so wird es dann auch zukünftig sein, als ein Gedanke noch dazu. Auch wenn wir dann sagen, wir gehen nochmal übers Transkript, KI-basiert, passiv und sagen, geben dem Therapeuten primär Hinweise, hast du schon darüber gesprochen, hast du schon das gemacht, irgendeine Art von Supervision. letzten Endes hilft es dann der Therapie und dem Patienten.
Ja, ja, und der Therapeut oder die Therapeutin ist natürlich auch entspannter und das spürt natürlich auch der Patient wieder. Und ich frage mich halt auch, wenn ich in der Ambulanz bin, immer, was macht eigentlich jetzt noch den Unterschied aus? Ja, und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, oder was hat mir diese Woche eine Patientin zurückgemeldet? Sie sagte, ich habe das Gefühl, sie haben mich wirklich angesehen. Also dieses Ansehen, natürlich früher oder später kann die KI auch sehen und dann wird sie auch sehen, ob jemand total zerfleddert in den Raum kommt. Riechen, das wird noch dauern, aber sie wird sozusagen die Physio, die Motorik und auch die Mimik, früher oder später wird das auch in Praxen erfasst werden, bin ich mir ziemlich sicher. Aber das sind Dinge, die wir noch erfassen, momentan zumindest noch. Und dieses Sehen und auch vielleicht Fühlen oder Handschütteln oder Hand auf die Schulter legen, das macht noch einen Unterschied und in Resonanz gehen mit den Menschen. Hast du das Gefühl, dass die Psychotherapeutinnen und Therapeuten momentan, also wie nimmst du diese Lager so wahr? Sind die eher so offen und sagen, oh wow, her damit? Oder hast du auch das Gefühl, dass viele denken, oh mein Gott, was wird aus meinem Job? Wohin geht mit einer Reise? Oder gibt es da so Fanatiker in die eine oder andere Richtung?
Es gibt bestimmt Fanatiker in die eine oder andere Richtung. Die es ganz ablehnen, mit denen haben wir natürlich weniger
nichts zu tun, ja.
Kontakt, ne? Und die anderen sind tatsächlich eher erstaunt, dass sowas datenschutzkonform sicher machbar ist und wie weit KI dann doch schon ist. Und ich meine, wir kriegen natürlich auch Feedback. Das ist natürlich eine ganz tolle Zielgruppe, Kundengruppe, yeah, die gewohnt ist, auch Feedback zu geben.
Klar,
und das
definitiv
hilft uns in der Produktweiterentwicklung. Aber die kommen tatsächlich fast wöchentlich und sagen sowas wie nur mal so Danke und sowas, na klar, ne? Aber auch, Leute, ich war kurz vorm Burnout, jetzt mag ich meinen Job wieder. Oder ich fühle mich nicht mehr so allein in dem Raum, in der Therapie. Ich habe da jemanden, der auf meiner Seite ist und sowas. Also
witzig.
Das ist super cool, was die NutzerInnen zurückmelden. Das ist so stark und motiviert ungemein. Sagt, wir sind auf dem richtigen Pfad und hilft auch in der Produktentwicklung.
Der Therapeut für den Therapeuten.
So. Ja, ja.
Oder der Co-Arzt für den Arzt. Ja, absolut. Also und klar, besonders viele Therapeuten sind allein in ihren Praxen, die sehen einen Patienten nach dem nächsten, die Tür geht auf, die Tür geht zu. Man hat kaum Zeit, auf die Toilette zu gehen und was zu trinken. Und das ist wirklich sehr anstrengend und auch mental natürlich eine große Herausforderung, je nach Patientenklientel, was man dort hat.
Und ich habe auch eine Anekdote von einem Nutzer, der nutzen wir auch als zusätzliches Therapietool im Sinne von, dass er am Ende der Sitzung mit dem Patienten bondet und sagt, komm mal her, lieber Patient, wir beide schauen uns jetzt mal an, was die KI unserer Stunde für einen Titel gegeben hat. Und sagt dann, würdest du, also wir beide als Mensch versus die KI, wie würdest du denn, lieber Patient, stimmst du mit dem Titel überein oder würdest du unserer Stunde einen anderen Titel geben? Und nutzt das nochmal so als kleines therapeutisches Mittel, was natürlich auch wieder ein Rückkopplungseffekt ist. Und ganz spannend zu sehen, wie es genutzt wird tatsächlich dann im Alltag, was da alles so entsteht. Von daher ganz, ganz aufregend.
Ja, hochspannend. Aber den Titel der Stunde hat schon wieder einen therapeutischen Effekt. Also da geht's über die Assistenz hinaus, wenn VIA einen Titel der Stunde gibt, finde ich. Ja, es ist schon eine Stufe weiter und das so zu nutzen ist klug, mache ich auch manchmal mit Patienten. Ich beziehe sozusagen die KI als dritten Part mit in den Raum ein. Ich lasse sogar teilweise die KI Sachen vorlesen.
Ah ja.
Und ja, genau, und hole, weil ich sowieso weiß, dass die Patienten es intensiv nutzen, versuche ich es sozusagen mit einzubeziehen und dann auch sich mit dem Patienten dazu zu positionieren und denen auch eventuell neue Gedanken mitzugeben. Meistens geht es ja um so sozialmedizinische Themen, wo die Leute überfordert sind und ich teilweise auch, weil ich halt kein Sozialmediziner bin oder nicht die Rentenversicherung von innen und auswendig kenne. Da ist das unfassbar hilfreich und ich kann mir auch vorstellen, dass die Therapie sich oder überhaupt Psychotherapie dahingehend auch noch, ich weiß nicht, ob man das als nächste Welle bezeichnen kann, aber auch noch weiterentwickeln wird, wie kann man Therapie mit KI machen und da in so ein hybrides Tun übergehen, wo man diesen dritten Part aktiv mit einbaut und einbezieht. Ja, und ich finde das sehr klug von diesen Kollegen, dass er das schon mit einnutzt. Und ich hoffe, dass der ein oder andere jetzt hier dadurch noch inspirierter ist, das auch wirklich mit anzuwenden. Ja. Also hochspannend. Eine Sache, die sich ja eigentlich schon, hast du eigentlich schon beantwortet, aber dennoch nochmal für jetzt vielleicht nicht unbedingt nur die Therapeuten, sondern auch vielleicht für andere Investoren oder Firmen, die euch interessant finden. Natürlich ist das BSI-Zertifikat und natürlich die der datenschutzkonforme Verordnung und Produktentwicklung in Deutschland wichtig und unterscheidet euch von den ganzen großen Modellen aus allerlei Welt. Aber was macht euch doch noch, was unterscheidet euch noch? Weil man könnte ja auch sagen, ach, ich kann ja mein Handy auf den Tisch legen und dann kann ich es mitlaufen lassen, kann ich meinen Patienten auch so verkaufen.
Ja, es gibt tatsächlich auch ganz viele von diesen Medical Scribe Solutions, ne? Also ja, diese KI-Doku-Tools im medizinischen Bereich. Und die poppen wirklich ab, also die kommen aus dem Boden geschossen, wie sonst was. Und wie ist die Abgrenzung dahingehend? Auf der einen Seite sagen wir sind ausschließlich für die Psychotherapie, Psychiatrie da, weil das ist was anderes, ob du einfach nur Hard Facts besprichst, ja, sowas wie Medikation, Schmerzen und dann im 1:1 Kontakt und dann maximal 6-10 Minuten oder dergleichen, oder ob du 50 Minuten Therapie hast, eine Einzelsitzung oder 3 Stunden vielleicht in einer Gruppensitzung und dann bis zu 12 Leute da hast, die auch noch unterschiedliche, Stimmen haben, vielleicht ähnliche Krankheitsverläufe,
das
aber schildern.
Das geht auch, Gruppe.
Ja, auch Mehrpersonen-Settings, sei es im Paar oder mit Eltern oder in Gruppen. Und das ist inhaltlich was ganz anderes, oder ob du so einen Traum auf so einer Metaebene besprichst oder einfach nur Hard Facts, ja. Also das ist inhaltlich was ganz anderes. Und auch technisch ist eine ganz andere Komplexität da, weshalb wir uns dahingehend zu anderen Lösungen abgrenzen. Andere Lösungen sind einfach nicht dafür gemacht, für die Psychotherapie, genauso wie wahrscheinlich unsere Lösung nicht für alle anderen Bereiche, um fair und transparent zu sein, gemacht ist. Also diese Fokussierung auf die Psychotherapie ist ganz wichtig als Abgrenzung. Die konsequente Ausrichtung quasi von Tag 1 an auf den Datenschutz ist immer wieder ein Thema.
Das Vertrauensbildungselement, ja, klar.
Schon, also wirklich, das ist die beste Entscheidung, die wir getroffen haben, zu sagen, okay, wir holen uns quasi seit Gründung eine Kanzlei mit rein, eine Beratung mit rein, die auf Medizinproduktrecht, auf Gesundheitswesen fokussiert ist, die uns da zur Seite steht mit Rat und Tat, dass wir die C5-Zertifizierung gemacht haben, eine ISO-Zertifizierung und noch mehr. Und in Anführungszeichen, das ist es auch schon. Und dass wir dann noch sagen, okay, wir denken nicht nur Dokumentation, wir denken nicht nur Berichterstattung, sondern wir denken das Ganze zusammen. Denn der eine Output, die Doku, ist der Input dann wieder für die Berichterstattung. Ich glaube, diese Kombination aus den 3 Säulen, in Anführungszeichen, macht total viel Sinn, unterscheidet uns von vielen anderen.
Ja, absolut. Das ist, glaube ich, auch das Allerwichtigste auf der Therapeutenseite und Patientenseite, dass sie wissen, dass der Datenschutz passt, gerade bei diesen Themen. Das noch zu erforschen, also das herauszufinden, warum die Leute doch da sehr offen mit sind, finde ich sehr spannend. Aber ich meine, gut, ich glaube, es nimmt noch mehr zu, als dass es abnehmen wird. Und es wird auch immer normaler werden, dass wir wissen, dass Transkripte erstellt werden, all in welchen Bereichen.
Und was auch geholfen hat tatsächlich, auch im Zusammenhang mit der Aufklärung von Patienten und vor allen Dingen auch von interessierten Therapeuten, ist, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung schon sehr früh einen Leitfaden für den Einsatz von KI in Praxen rausgebracht hat und mittlerweile auch die Bundespsychotherapeutenkammer einen Leitfaden oder so Guidelines rausgebracht hat, an denen sich Interessierte informieren können. Das ist sehr praxisnah und listet so auf, worauf muss man wirklich achten bei der Toolauswahl. Und dann steht da unten drunter natürlich nicht, jetzt nutzt wir, sondern das ist natürlich allgemein gehalten und dergleichen. Aber es ist einfach nur zu empfehlen, wenn man in so eine Tool-Auswahl geht, wenn man überlegt, ein Tool einzusetzen, liest man sich das einmal durch, beide am besten, und guckt dann, ob das jeweilige Tool, der Anbieter, diese Kriterien erfüllt und was vielleicht noch darüber hinaus. Und da wir das dann alles machen und wie gesagt darüber hinaus noch einiges bieten, hat es das Ganze in diesem Vertrauensschaffungsprozess natürlich auch nochmal, wenn man diese Kriterien erfüllt, natürlich irgendwie erleichtert.
Ja. Was ist denn so eure größte Hürde aktuell?
Die größte Hürde ist tatsächlich jetzt auf diese beiden Features funktionieren. Ja. Mhm. Und wie gesagt, KI kommt jetzt in die ambulante Versorgung, sehr erfolgreich, wir wachsen, wir kriegen sehr, sehr gute Rückmeldungen vom Markt. Und jetzt ist zu entscheiden, was ist der nächste Schritt im Sinne von, wie können wir Therapeuten weiter unterstützen? Ist es ein Supervisionsfeature am Ende? Ist es der Behandlungsplan? Ist es die Feindiagnostik zum Schluss? Ist es ein Supervisor, mit dem man den Fall vielleicht auch aktiv oder interaktiv besprechen kann? Ist es auf Seiten der Patienten eher ein Patientenportal, wo ich den mit den Hausaufgaben vielleicht oder die Notizen teilen kann, daraus für die Hausaufgaben ableiten lasse oder irgendwas vorschlage? Diesen Schritt zu gehen, was ist der nächst sinnvolle, ist, glaube ich, so die größte Hürde, weil jetzt wieder alles möglich ist und vieles sinnvoll. Aber alles, was in Seiten der Therapeuten geht, wahrscheinlich natürlich auch mehr Decision Support sein wird und dadurch auch Medizinprodukt, damit Zertifizierung und all, was da natürlich so dranhängt. Und deswegen ist muss es sehr gut überlegt sein, was so der nächste Schritt in die Richtung ist.
Freust du dich über Feedback? Wenn jetzt hier jemand zuhört, zuschaut, sagt, ich hätte gerne das oder jenes.
Ich glaube, Feedback ist die wichtigste Ressource, die wir haben durch unsere Nutzer und die wir kriegen können. Ja. Also immer her damit.
Ja, ja, ja. Und an Kooperationspartner, ich meine, ich glaube, wichtig ist der Kontakt zur Psychotherapeutenkammer oder überhaupt zu den großen Vereinigungen, die GPPN, den großen Verbänden, psychiatrisch, psychotherapeutisch. Ihr seid in den Kliniken, aber auch in den Praxen vertreten. Gibt's da irgendwas, wo du sagst, da würdest du dich über Nähe, Kontakt freuen?
Ich glaube, Verbandsarbeit ist ganz wichtig, weil auf der einen Seite haben wir schon einige Kooperationen, auf der anderen Seite sind die natürlich sehr nah an ihren Mitgliedern dran, wissen wirklich, was im Feld, in der Praxis gebraucht wird und was da Thema ist und können das sehr gut spiegeln. Ja? Und deswegen ist so eine Verbandsarbeit sehr wichtig, um auch einfach mehr Sichtbarkeit für dieses Thema allgemein zu schaffen. Und deswegen sind solche Kooperationen immer sehr, sehr spannend für uns. Und universitär natürlich auch, da kommen tatsächlich viele Unis schon auf uns zu. Da muss man immer gucken, sind natürlich immer sehr langwierige Sachen mitunter, aufwendige Studien, Antragsverfahren, was dahinter so steckt. Deswegen muss man da mal gucken, wie wir da unsere Ressourcen am besten einsetzen. Aber alles, was in Richtung Netzwerk in dem Bereich geht, Organisationen wie Verbände, auch universitäre Partner gern, um Sachen zu besprechen und zu gucken, in welche Reise es dann noch gehen kann. Herzlich willkommen.
Sehr schön. Ja, also lieber Manuel, ich bin sehr gespannt. Ich werde das auf alle Fälle der einen oder anderen niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen, sich einmal eure Plattform anzugucken. Es gibt es nicht als App, ne? Habe ich jetzt nicht gesehen, ne?
Es gibt es als Desktop-App, also für einen PC schon. Irgendwann wird auch noch Mobile folgen. Hat viele technische Vorteile, aber bestenfalls browserbasiert geht es auf allen möglichen Devices.
Ja, sehr spannend. Also es wird nicht mehr weggehen, es wird bleiben und deswegen lieber nutzen, klug nutzen, in die Therapie mit integrieren und lernen, damit umzugehen. Letzte Frage von der Anmeldung. Bis über Bezahlung bestart. Wie viele Minuten brauche ich, bis ich es wirklich einsetzen kann, bis ich so sagen kann, boah, jetzt kann ich den ersten Patienten damit aufnehmen?
Typischerweise führen wir mit jedem vorher ein Einführungswebinar durch, damit jeder weiß, jeder mal die Funktionalitäten gesehen hat, weiß, wie es geht, wo was zu buchen ist, einzustellen ist, wie man uns dann auch erreichen kann, falls es zu irgendwie einem Problem oder Nachfragen oder zu Feedback kommt. Und damit ist man eigentlich sehr gut ausgestattet. Und danach beginnt eine Testphase, die kostenlos ist. Und dann macht man das nochmal zweimal irgendwas ein, beispielhaft. Und dann ist man nach wenigen Minuten tatsächlich startklar. Das ist wirklich eher ein Minutenthema als ein Stundenthema.
Alles klar. Ja, also keine Hürden mehr.
Keine Hürden mehr.
Keine Hürden mehr. Ich verlinke euch gerne in den Shownotes dich als LinkedIn-Profil und auch via Hass für eine erste Testung, damit man sich damit beschäftigen kann. Und ich wünsche euch, dir und deinem Team weiterhin natürlich alles Gute. Ich finde es klasse, dass ihr das Thema angegangen seid und dass ihr gerade diese Branche, diese im Gesundheitswesen, die sowieso schon so belastet sind und wo es schon so wenige Therapiezeitensitzung gibt, die entlastet und vielleicht ein bisschen mehr Zeit für Neupatienten schafft. Das kann ja auch durchaus sein, wenn die Dokumentation runtergeht, wäre da vielen mitgeholfen. Vielen Dank, dass du mein Gast warst. Danke, Manuel.
Ich danke dir, Alexandra. Schön, dass die Nische Psychotherapie hier auch Gehör findet auf deiner Plattform und wir hier vertreten sein durften. Und ja, ich freue mich auf alles Weitere. Danke.
Gerne.